Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne hiermit unsere heutige 28. Sitzung und begrüße sehr herzlich alle Anwesenden. Besonders begrüßen möchte ich die beiden Petentinnen, Frau Julia Wenske und Frau Ricarda Tamme. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute da sind. Herzlich begrüßen möchte ich auch Herrn Tino Sorge, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesgesundheitsministerium, sowie natürlich auch die übrigen Vertreterinnen aus dem Ministerium. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unsere Sitzung im Fernsehen oder im Internet verfolgen, heiße ich ebenfalls herzlich willkommen. Begrüßen möchte ich auch die jeweiligen Journalistinnen und Journalisten. Bevor wir die Beratung beginnen, ein paar organisatorische Vorbemerkungen. Die Sitzung wird heute im Parlamentsfernsehen live übertragen. Darüber hinaus kann die Übertragung auch auf Endgeräten und auf der Bundestags-App auf PCs verfolgt werden. Im Anschluss darauf wird die Sitzung dauerhaft auf den Seiten des Bundestages im Internet zur Verfügung gestellt. Und ich bitte diejenigen, die gerade nicht sprechen, nicht das Wort haben, auch ihre Mikrofone ausgeschaltet haben, gerade diejenigen, die auch online teilnehmen. Und an die Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet, bitte ich Sie herzlich, von Beifalls- und Missfallsbekundungen abzusehen und auch keine Transparente oder Informationsmaterial oder Ähnliches zu zeigen. Und auch Ihre Telefone bitte ausgeschaltet zu haben. Für den Ablauf der öffentlichen Sitzung hat der Ausschuss Folgendes vereinbart. Insgesamt haben wir 60 Minuten Zeit für die Behandlung der Petition. Zunächst werden die Petentinnen Gelegenheit haben zu einem Eingangsstatement von circa 5 Minuten. Die Zeit sehen Sie hier oben immer eingeblendet, damit Sie sich ein bisschen orientieren können. Und nachfolgend erhalten die Ausschussmitglieder in 2 Runden und in der Reihenfolge der jeweiligen Fraktionsstärke die Gelegenheit zu Fragen an die Petentinnen bzw. an die Bundesregierung, wobei in der ersten Runde vorrangig die Berichterstatterinnen und Berichterstatter das Wort haben. Und da bitte ich immer darum, von langen Eingangsstatements abzusehen, Ihre Fragen zu formulieren und bitte auch genau zu benennen, an wen die Frage dann gerichtet ist, an die beiden Petentinnen oder an die Bundesregierung. Und Herrn parlamentarischen Staatssekretär Sorge bitte ich darum, das ist so üblich bei uns im Ausschuss, dass die Fragen direkt beantwortet werden. Also wir sammeln nicht in einer Runde, sondern gehen direkt auf die Fragen der jeweiligen Fraktionen ein. Gibt es Fragen und Anmerkungen zu dem Ablauf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich möchte noch abschließend darauf aufmerksam machen, dass heute keine Entscheidung in der Sache bezüglich der Petition ergehen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zu der für die heutige Sitzung zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehenen Petition zum Thema Gesundheitsfachberufe, Erhalt des Wahlrechts nach § 59 Pflegeberufegesetz innerhalb der Pflegeausbildung. Die Petition hat gegenwärtig 61.668 Unterstützungen erhalten und entsprechend dem vereinbarten Ablauf bitte ich zunächst die Petentinnen um ihr Eingangsstatement. Frau Wenske, es ist angekündigt, dass Sie das Eingangsstatement übernehmen. Bitte, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete des Petitionsausschusses, sehr geehrte Damen und Herren. Wer ein krankes Kind versorgt, übernimmt eine der sensibelsten Aufgaben im Gesundheitswesen. Mein Name ist Julia Wenske. Und gemeinsam mit Ricarda Tamme und Pauline Marie Hense haben wir die Bundespetition zum Erhalt des Wahlrechts nach § 59 Pflegeberufegesetz initiiert. 2020 ist das neue Pflegeberufegesetz in Kraft getreten und definiert den einheitlichen Berufsabschluss Pflegefachpersonen und einen einheitlichen Lehr- und Ausbildungsplan. Hat eine auszubildende Person einen Vertiefungseinsatz Pädiatrie im Ausbildungsvertrag festgelegt, hat sie im 2. Ausbildungsjahr das Wahlrecht nach § 59, sich im 3. Ausbildungsjahr auf die Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu spezialisieren. Nach Abschluss dieses Ausbildungsweges darf diese Person die Berufsbezeichnung Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen nach Pflegeberufegesetz Teil 5, § 58 Absatz 1 führen, welche innerhalb des Pflegeberufesgesetzes staatlich geschützt ist. Die Standards der European Association for Children in Hospital Charta von 1988 setzt bis heute Maßstäbe für die Rechte von Kindern im Krankenhaus. Danach haben Kinder gemäß EACH-Charta das Recht auf Betreuung durch Personal, das durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seelischen und entwicklungsbedingten Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien einzugehen. Eine gesetzliche Regelung zu einer Pflegeausbildung in diesem Bereich muss das sicherstellen. Im Pflegeberufegesetz § 5 steht zum Ausbildungsziel, dass am Ende der Ausbildung die Auszubildenden dazu befähigt sein sollen, die vielfältigen Aufgaben des Pflegeberufes selbstständig zu übernehmen. Dies ist nach einheitlicher Einschätzung pädiatrischer Fachverbände in Deutschland, die im Bündnis Kinder- und Jugendgesundheit zusammengeschlossen sind, zum jetzigen Zeitpunkt für Absolventen mit dem Abschluss Pflegefachperson nicht und für Absolventen mit dem Abschluss Pflegefachperson mit Vertiefung Pädiatrie nur unzureichend der Fall. Frisch examinierte Pflegefachpersonen sind allein mit dem spezialisierten Abschluss gut auf die Tätigkeiten im Beruf vorbereitet. Die anderen erlangen ihr nötiges Grundwissen in der Kinderkrankenpflege aktuell häufig über Learning by Doing. Dies ist eine brandgefährliche Entwicklung und nicht tragbar. Das Gesetz sieht eine Überprüfung der Wahlrechtregelung vor. Die entsprechende Unterrichtung des Bundestages ist seit Februar öffentlich. Demnach nutzten 2024 3,3% den Vertiefungseinsatz pädiatrische Versorgung. Dies entspricht 1.275 Personen. Gut 25% derjenigen, die einen Vertiefungseinsatz in der Pädiatrie absolviert haben, übten das Wahlrecht aus und 324 Personen erlangten den Abschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Zum Vergleich, vor der Einführung des Pflegeberufegesetzes lag die Anzahl der Absolventen in der Kinderkrankenpflege im Jahr 2019 bei ca. 2.100 Personen. Dies ist ein besorgniserregender Rückgang von knapp 85%. Der eigenständige spezialisierte Abschluss Kinderkrankenpflege droht also ausgerottet zu werden. Die genannten Zahlen der Berichterstattung sind aus unserer Sicht aus zwei Gründen nicht auswertbar. Grund 1: Die Umsetzung des Wahlrechts ist in keinster Weise bundeseinheitlich so umgesetzt, wie es die Gesetzgebung vorsieht. Grund 2 sind fehlende oder unvollständige Meldungen über den Abschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Es ist insgesamt festzustellen, dass die Berichterstattung zu Lasten der Kinderkrankenpflege erfolgt. Es gibt sie, die besorgten und kritischen Stimmen, doch sie fallen unter den Tisch. Zum Beispiel bei der Begleitforschung zum Pflegeberufegesetz. Hier müssen die Kinderkrankenpflege und notwendige Rahmenbedingungen bei der Umsetzung mehr in den Fokus gerückt werden. Die Berichterstattung vermittelt ein Zerrbild der Realität. Das Wahlrecht ist bundesweit den Absolventinnen von den Schulen nur an wenigen Orten ermöglicht worden. Und es entsteht der fälschliche Eindruck, dass Spezialisierung und der eigenständige Abschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege hätten bei den Auszubildenden keine ausreichende Akzeptanz. Die Abschaffung des Wahlrechts hätte weitreichende negative Konsequenzen. Der Fachkräftemangel wird sich noch massiv verstärken und eine Verschlechterung der Versorgungsqualität kranker Kinder und Jugendlicher in allen Versorgungsbereichen einstellen. Bereits jetzt sind laut Deutscher Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin mehr als 6.500 Stellen in der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen unbesetzt. Es gibt darüber hinaus eine große Zahl ambulanter Einsatzbereiche in der Prävention, Kuration, Rehabilitation und Palliation, ebenfalls mit erheblichem Fachkräftemangel. Wir positionieren uns nicht als Gegner der generalistischen Pflegeausbildung. Aber Generalistik darf nicht bedeuten, dass pädiatrische Kompetenz nur noch als nachgelagerte Zusatzqualifikation verfügbar ist. Das Pflegeberufegesetz regelt eine dreijährige Ausbildung und muss alle zusammengefassten Berufe gleichstellen. Eine Anschlussqualifizierung müsste bundeseinheitlich qualitative und quantitative Eckpunkte enthalten. Dies ist aufgrund der Länderverantwortung für Fort- und Weiterbildung nicht der Fall. Zudem ist festzuhalten, dass die Anschlussqualifizierung jährlich ca. 120 Millionen Euro zusätzlich kosten wird. Wie das finanziert werden soll, ist ungeklärt. Ebenso ungeklärt ist die Kompensation von Personalausfällen während der Anschlussqualifizierung. Und auch die anschließende Vergütungsstruktur der Pflegefachkräfte ist ungeklärt. Wie nun sicherlich deutlich wird, die Thematik ist hochkomplex. Und die Bundesregierung, die pädiatrischen Fachgesellschaften sowie der Deutsche Pflegerat sind aufgefordert zu handeln und die pflegerische Versorgung von Kindern und Jugendlichen durch eine adäquate pädiatrische Ausbildung zu sichern.
Frau Wenzke, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ja. Nochmal, dass Sie einfach ein bisschen, aber vielen Dank. Sie werden jetzt auch in der Fragerunde nochmal Gelegenheit haben, falls da noch Punkte dabei waren, die Sie noch erörtern wollen, dann natürlich auch im Rahmen der Fragen nochmal anzubringen. Ja, vielen natürlich. Dank nochmal für Ihre Ausführungen. Dann eröffne ich hiermit die erste Fragerunde. Zunächst hat das Wort von der Unionsfraktion Frau Borchert, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch mein Dank gilt den Petenten. Ich finde, die Zeit ist reif, dass wir über das Thema reden. Es gab ja auch den Bericht zur Generalistik und den müssen wir uns jetzt ehrlich anschauen. Die Politik hat sich was bei der Generalistik gedacht. Das ist auch gut und recht. Aber wir müssen auch in der Lage sein, wenn es ab und zu mal in die falsche Richtung geht, die rechte oder linke Leitplanke dann nachzukorrigieren. Umso wichtiger ist, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Ich hätte eine Frage an Sie und eine ans BMG. Meine Frage an Sie, vielleicht können Sie noch mal erläutern, auch aufgrund dessen, dass Sie jetzt eben die Zeit nicht ganz gereicht hat. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Möglichkeit eines gesonderten Abschlusses in der Kinderkrankenpflege für die zukünftige Versorgung von Kindern und Jugendlichen? Und die Frage ans BMG, wie bewertet das BMG das Spannungsverhältnis zwischen der sehr hohen Akzeptanz des generalistischen Abschlusses und dem zugleich benannten fortbestehenden Spezialisierungsbedarf in der pädiatrischen Versorgung? Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Frau Wenzke, bitte.
Ja, vielen Dank. Die Spezialisierung ist die Ausbildungsform, die für unsere Kinder und Jugendliche eine ganz klar hochwertige qualitative Versorgung sicherstellt. Das Versorgungssetting Kinder und Jugendliche ist äußerst speziell. Wir haben ein Patientenklientel von 0 bis 18, von einem ganz kleinen Frühgeborenen bis hin zu dem fast erwachsenen Menschen, der alle möglichen verschiedensten Erkrankungen beinhalten kann. Viele Erkrankungen, die im Erwachsenenalter überhaupt gar nicht wiederzufinden sind. Und dieses spezielle Fachwissen ist in einer generalistischen Ausbildung, so wie sie im Moment stattfindet, nicht abgebildet. Die KollegInnen, die in der Praxis arbeiten, spiegeln genau das wider. Und nur wenn im dritten Ausbildungsjahr nicht nur vermehrte praktische Einsätze in der Pädiatrie wiederzufinden sind, sondern auch die dazugehörigen theoretischen Inhalte in den Pflegeschulen unterrichtet werden. Nur so können wir eine qualitativ hochwertige Versorgung von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Und auch nur so ist unserer Erfahrung nach die Attraktivität des Berufes weiterhin aufrechtzuerhalten. Ein Beruf, der vor der Generalistik keine Nachwuchsprobleme aufgezeigt hat und jetzt genau dieses immer wieder sichtbar wird, dass viele junge Menschen sagen, Pflege kann ich mir vorstellen, aber ich möchte zu Kindern und Jugendlichen in die Versorgung. Und wenn ich das in der Ausbildung nicht sicher erlernen kann, dann suche ich mir einen anderen Beruf. Und genau diese Menschen dürfen wir nicht verlieren in einer Zeit, wo wir sowieso schon nicht wissen, wie wir dem Pflegefachkräftemangel entgegenwirken dürfen oder können.
Möchtest du noch was ergänzen? Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Staatssekretär.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich daran erinnern, Kollegin Borchert hat ja schon darauf hingewiesen, als wir in der letzten Legislatur über dieses Thema diskutiert, nee, es war die vorletzte sogar schon, darüber gesprochen haben, da gab es genau auch diese Befürchtung. Da haben wir diskutiert, ob und inwieweit eine primär qualifizierende Ausbildung dazu führen kann, dass in Anführungsstrichen jeder alles gut kann und im Nachgang sich dann mehr oder weniger völlig entspannt entscheidet, in welchem Bereich er gehen soll. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals schon die Diskussion geführt haben, wie kann das gehen, dass quasi letztendlich alle gleich ausgebildet werden und danach doch sehr unterschiedliche Dinge, also Altenpflege versus Kinderkrankenpflege machen. Man muss aber auch dazu sehen, dass wir auch immer gesagt haben, hier geht es um einen primär qualifizierenden Abschluss. Das heißt, die Möglichkeit, dass wir allen, ich sage es mal ein bisschen salopp, eine sehr gute Ausbildung geben und danach dann jeder nach seinen Kompetenzen, Wünschen, Erfahrungen sich nochmal zusätzlich qualifiziert. Das ist ja jetzt nichts Atypisches. Also wir sehen das ja auch im internationalen Kontext, dass dieses rein oder sehr stark differenzierte System, so wie wir es in Deutschland haben, ja in anderen Ländern nicht der Regelfall ist. Und das war eine der Ideen, die dahinter stand. Und gleichzeitig will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Akzeptanz in die generalistische Pflegeausbildung ja doch sehr hoch ist. Also von den Zahlen, ich will mal ein paar nennen, haben wir mit rund 158.000 Auszubildenden im Jahr 2025 wirklich so viele Azubis wie eigentlich noch nie. Also es zeigt eben auch, dass dann ein sehr hohes Akzeptanzprofil gegeben ist. Und das, was wir auch in dem Kontext immer wieder sagen, auch als BMG und auch ständig auf dem Schirm haben, ist, dass wir genau hinschauen müssen, wie nach dieser primärqualifizierenden Ausbildung, gerade im Kontext der Spezialisierung auf Kinderkrankenpflege, wir vor Ort die entsprechenden Fortbildungen, Weiterbildungen, Weiterqualifizierung auch in den jeweiligen Institutionen haben. Und da geht es ja einerseits nicht nur um die Zufriedenheit, sondern auch um die tatsächlichen Möglichkeiten, die man dann in dem Bereich haben kann. Und insofern haben wir das weiterhin sehr, sehr genau auf dem Schirm, will aber auch nicht verhehlen, dass bei vielen Dingen, Stichwort Fort- und Weiterbildung, natürlich auch die Länder eine erhebliche Kompetenz haben und wir da natürlich immer in einem gewissen Spannungsverhältnis sind. Aber darüber hinaus muss man sagen, das, was Sie zu Recht hier fordern, das haben wir sehr genau im Blick.
Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort für die AfD-Fraktion Frau Hess, bitte.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die Petentin, dass Sie mit diesem wichtigen Thema heute hierher gekommen sind. Meine erste Frage geht auch direkt an Sie. Und zwar ist es ja so, dass für die stationäre Kindermedizin der amtliche Trend sehr, sehr negativ ist. Destatis hat für 2012 bis 2022 ausgewiesen, dass die Zahl der Krankenhausbetten in speziellen Kinderfachabteilungen um rund 2000 Betten gesunken ist. Und für die Zahl der pädiatrischen Standorte ist die Fachverbandslage ebenfalls alarmierend. So geht man von einem Absinken von über 30% aus in den letzten 30 Jahren von rund 460 Standorten auf ungefähr 320. Das ist natürlich ein Grund, den Sie auch anbringen, der Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sprechen Sie in Ihrer Petition von 6.500 unbesetzten Stellen. Wenn man das jetzt zusammenbringt, den Mangel, die Notwendigkeit, Menschen, die sich dem zugewandt fühlen, auszubilden und gleichzeitig der Mangel an Stellen, wie würden Sie das zusammenbringen? Wo können wir da in diesen Teufelskreis eingreifen? Und an das Bundesministerium wäre die Frage, dass es in Ihrem Bericht hier heißt, dass es eben gerade im Bereich der Pädiatrie einen ungedeckten Bedarf eben von Tausenden von Fachkräften gibt. Und wie will die Bundesregierung diesen Bedarf decken, falls es eventuell im Rahmen dieses Berichts zu einem Wegfall dieser gesonderten Ausbildung kommen sollte? Danke.
Vielen herzlichen Dank. Zunächst Frau Wenske, Sie übernehmen wieder. Bitte, sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Ich möchte, glaube ich, gar nicht auf den Wegfall von Krankenhausbetten eingehen, sondern auf den Bereich der fehlenden Pflegefachkräfte. Denn ob es viele oder wenig Betten sind, es ist ein Mangel da. Wie kriegen wir das so gestaltet, dass dieser Mangel möglichst reduziert wird durch Attraktivität? Und man muss ganz klar sagen, wir müssen einen Beruf, das war damals die Intention der Generalistik, einen Pflegeberuf so attraktiv zu gestalten, dass man viele Menschen wieder in den Beruf bekommt, viele Menschen motiviert, die Ausbildung zu besuchen. Die Zahlen zeigen, dass viele Menschen die Ausbildung beginnen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass unglaublich viele während der 3 Jahre aufhören, aus welchen Gründen auch immer. Die Abschlusszahlen sind leider nicht mehr so hoch wie die Startzahlen. Und wir können tatsächlich aus der beruflichen Praxis berichten, dass es viele Menschen gibt, die Interesse an der Kinderkrankenpflege haben. Wir hatten auch im Vorfeld ein sehr hohes Schulabgängerniveau. Wir hatten viele Abiturienten, die in die Kinderkrankenpflege gegangen sind, mit einer sehr, sehr hohen Qualifikation, Fachexpertise aufzubauen. Und diese Menschen möchten weiterhin in die Kinderkrankenpflege. Ich selbst war in einer Pflegeschule tätig und habe immer wieder auch in Gesprächen mit Auszubildenden und potenziellen Bewerbern die Rückmeldung bekommen, ich kann mir nicht vorstellen, mit Erwachsenen arbeiten zu müssen. Ich möchte in der Ausbildung nicht so viel Zeit dort verbringen. Es ist toll, da reinzugucken, aber ich möchte die Kinderfachexpertise. Und wenn ich die nicht bekomme, dann suche ich mir was anderes. Und wir müssen diesen Beruf attraktiver gestalten. Dadurch kriegen wir mehr Menschen in den Beruf. Ein attraktiver Beruf führt dazu, dass Menschen in dem Beruf verweilen, Die aktuelle Zeit im Beruf ist erschreckend kurz in der Pflege, sicherlich durch viele Faktoren. Aber Unzufriedenheit ist auch ein Aspekt dessen, und das müssen wir möglichst reduzieren. Und da sehen wir aktuell in der Gesetzgebung, so wie sie vorhanden ist, ganz klar die Spezialisierung, also den gesonderten Berufsabschluss zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegekraft, als eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die es gibt, die aber auch angeboten werden muss. Mhm. Und ja, ich sehe.
Ja. Leidenschaftlicher Vortrag ist immer gut, aber trotzdem die Ohren ein bisschen im Blick behalten. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist ja auch ganz normal in der Sache, dass es da auch ein bisschen emotionaler wird, weil, das sage ich auch als Vater, das ist natürlich immer ein Thema, das betrifft uns alle irgendwie. Ne? Und gerade die Kleinsten, die Vulnerabelsten, da möchte natürlich jeder, dass das gut funktioniert. Ich will aber auch noch mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, in Anführungsstrichen, weil es wird ja immer so suggeriert, als sei es die Politik ausschließlich dafür zuständig, dass das vor Ort gut funktioniert. Und wir haben in den Debatten damals auch immer wieder gehört, es gäbe genug Ausbildungskapazitäten, alle seien interessiert, das auch entsprechend zu machen. Und das Thema Fachkräftemangel sehen wir leider auch in dem Bereich. Das ist also nicht nur ein Bereich, der die Ärztinnen und Ärzte betrifft oder andere Pflegebereiche, sondern gerade auch in dem Kontext. Einerseits wollen das sehr viele machen, weil sie sagen, das ist natürlich was total Tolles, mit Kindern zu arbeiten. Wir sind uns auch alle einig, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Das ist genau ein Problem, was wir auch in anderen Bereichen, Stichwort Medizintechnik und so weiter, haben. Aber beim Thema Generalistik und Ausbildung für die Kinderkrankenpflege geht es eben auch darum, dass die entsprechenden Kapazitäten vor Ort geschaffen werden. Und vieles kann man politisch, theoretisch regeln, aber zum Schluss geht es maßgeblich um Arbeitsbedingungen. Das heißt, wie kann man sich dort weiterentwickeln? Macht das, was ich jeden Tag tue, mir wirklich Freude? Ist es zu formal? Und da haben wir als BMG natürlich auch immer in enger Abstimmung mit den Ländern darauf hingewirkt, dass diese Ausbildungskapazitäten vorgehalten werden, aber auch so vorgehalten werden, dass die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, sich weiterentwickeln können. Und insofern wird das auch der Aufgabe sein, jetzt auch in den Gesprächen mit den Ländern und mit den Ausbildungsinstitutionen vor Ort immer wieder darauf hinzuwirken, dass eben nicht Dienst nach Vorschrift gemacht wird und man sagt, naja, entweder es gibt was oder es gibt nichts, sondern es muss einerseits genügend geben und gleichzeitig muss das, was genügend vor Ort da ist, auch entsprechend ausgestaltet werden, damit eben die Menschen sich dort weiterentwickeln können und dass der Job jeden Tag Spaß macht. Das gehört auch dazu.
Herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort Frau Dilcher für die SPD-Fraktion. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und wirklich vielen, vielen herzlichen Dank an die Petenten. Ich mache das heute hier in Vertretung und möchte einfach den Hintergrund erzählen. Die SPD hat da vielleicht auch noch ein bisschen andere Auffassung als ich persönlich. Ich habe damals bei der Einführung der Generalisierung vehement dagegen gekämpft, dass die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege mit einbezogen wird. Hintergrund: meine Tochter ist in der Ausbildung, sie ist mittlerweile Kinderärztin und weiß, was in den Kliniken passiert. Sie hat mittlerweile mit 30 an 5 Kliniken gearbeitet und ich habe mich damals mit ihrem Ausbilder vehement dafür eingesetzt. Wir waren im engen Kontakt und wir haben genau das aufgezeigt, was jetzt passiert. Meine Frage: Welche Strukturen in der Ausbildung, die es früher gab von den Pflegefachschulen und von der Anleitung auch her, sind bereits weggefallen? Haben Sie da Zahlen, also in den Pflegefachschulen, wenn ich da jetzt immer nur noch zum Schluss eine Weiterbildung oder irgendwas anbiete, brauche ich ja weniger Personal. Sind die Strukturen da jetzt weniger geworden? Kann man die wieder aufbauen? Und Herr Staatssekretär, Sie haben gerade von dem internationalen Kontext gesprochen. Wir hatten als Deutschland früher einen sehr, sehr guten Ruf im Bereich dieser Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpfleger, auch Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Gibt es dazu Zahlen, wie viel uns in Richtung Ausland verlassen? Was ja vielleicht auch ein Indikator dafür ist, dass die wie unsere Ausbildung mittlerweile angesehen wird. Besteht grundsätzlich, und dann noch mal an die Petenten, also ist das in der Ausbildung weggefallen? Und wären Sie jetzt dafür, nach der Evaluation zu sagen, wir gehen wieder zumindest im Kinder- und Gesundheitskrankpflegebereich zu der spezialisierten Ausbildung zurück?
Vielen herzlichen Dank. Zunächst die Petentin, das Wort Frau Wenske. Ja, bitte sehr.
Ich starte. Ja, vielen Dank. Vielleicht einen kleinen Exkurs in eine Pflegeschule. Eine Pflegeschule hat jetzt die Aufgabe, die Auszubildenden in allen Bereichen fit zu bekommen. Es ist so, dass früher reine Kinderkrankenpflege, Schulen natürlich die absolute Fachexpertise hatten und ihr Wissen weitergeben konnten. Heutzutage ist es so, dass Schulen, die vielleicht früher als Kernkompetenz die Erwachsenenpflege oder die Altenpflege hatten, dennoch pädiatrische Inhalte unterrichten müssen. Das bedeutet einerseits, es müssen Lehrkräfte sich entweder in den Bereich einarbeiten oder es müssen Pflegekräfte gefunden werden, die gesetzlich verpflichtet sind, ein Master im Pflegemanagementstudium zu haben. Diese Menschen gibt es nicht so viel auf dem Markt und die auch noch mit pädiatrischer Fachexpertise gibt es noch weniger auf dem Markt. Das heißt, es ist unglaublich schwierig für die Schulen, eine hochwertige pädiatrische Ausbildung anhand schon von Lehrkräften, die eventuell nicht vorhanden sind, sicherzustellen. Zusätzlich muss man sagen, das, was zu erkennen ist, ist, dass viele Schulen, die Vertiefung Pädiatrie anbieten, das Wahlrecht aber nicht effektiv umsetzen. Das bedeutet für Pflegefachschulen in der Regel, dass sie ab im dritten Ausbildungsjahr einen Kurs geteilt unterrichten müssen. Wenn man sich vorstellt, einen Kurs mit 20 Auszubildenden, 8 Leute sagen, sie möchten die generalistische Ausbildung machen und 12 Leute möchten die Spezialisierung machen, dann heißt es gleichwertiger Unterricht für 8 und für 12 Personen, anstatt eine Lehrkraft für 20 Personen vorzuhalten. Das ist sehr, sehr viel Kapazität, die Schulen vorhalten müssen. Und deswegen haben viele Schulen diesen Weg auch nicht eingeschlagen. Möchtest du noch ergänzen?
Was an der Stelle auf jeden Fall auch noch im gesellschaftlichen Kontext weggefallen ist, ist diese positive Bewerbung der Ausbildung. Dadurch gehen uns ganz, ganz viele Bewerber verloren, weil ganz viele Menschen in unserer Republik denken, diese Ausbildung gibt es gar nicht mehr, weil es nirgendwo tatsächlich stattfindet, dass mal gesagt wird, und hier könnt ihr den gesonderten Abschluss noch erwerben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil eingangs wurde schon formuliert, ein Großteil der Bewerberinnen für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege will sich fürs Kind da bewerben und nicht für die Pflege an sich. Wenn Sie mich fragen, ob ich die Ausbildung generalistisch abgeschlossen hätte und ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, wäre die Antwort nein.
Vielen herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, vielen Dank. Also das ist sicherlich dann auch noch eine Möglichkeit, das Marketing in Anführungsstrichen noch ein bisschen zu verbessern. Das eine ist ja, dass wir gerade im Pflegebereich wirklich steigende Zahlen sehen, weil jetzt die meisten verstanden haben, nicht nur, dass es ein toller Beruf ist, sondern dass es auch perspektivisch eben ein sehr, sehr sicherer Beruf ist. Und mich ärgert, das gebe ich offen zu, auch immer, dass in der Öffentlichkeit, ich fange mal schon beim Thema Vergütung an, da wird ja immer ein bisschen das Zerrbild gezeichnet, als würden alle Pflegefachkräfte ständig am Limit sein und schlecht bezahlt werden. Und in dieser Pauschalität würde ich das nicht mehr unterschreiben. Also da ist ja doch eine Menge passiert in der Vergangenheit. Aber ich sehe auch, dass wir bei der Frage, wie wir auch ganz konkret im Bereich Kinderpflege, Kinderkrankenpflege das noch optimaler adressieren können, dass man da durchaus Luft nach oben hat. Wir unterstützen deshalb als Bundesgesundheitsministerium auch seit Beginn der Legislatur auch Vorhaben, gerade im Hinblick auf die Ausbildung, dass vor Ort dann die entsprechenden Kapazitäten nicht nur geschaffen werden, sondern dass das eben auch gelebt wird. Und das zu leben heißt natürlich auch, dass man nicht glauben darf, dass man eine Ausbildung macht, 2, 3 Jahre, und dann ist man so fit, dass man quasi alles weiß und alles kann. Und das ist ja das, was ich immer gespiegelt bekomme, dass man natürlich Teams braucht, die einerseits gut ausbilden, aber auch dann, wenn ich im Job bin, entsprechend immer wieder sage, da hast du eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Diese Expertise kannst du noch zusätzlich erwerben. Und deshalb würde ich es jetzt nicht schlecht reden, also generalistische Ausbildung. Ich will jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen, wie damals die Debatten gelaufen sind und wer dann was wie sich hätte vorstellen können. Aber ich würde mich schon freuen, wenn ihr gerade auch bei der Frage, wie gut die Ausbildung ist, das immer wieder auch mal adressieren würden. Und es ist ja die Frage nach dem internationalen Kontext und Vergleich gefallen. Wir stehen im internationalen Kontext sehr, sehr gut da. Also wenn Sie sich auch mit anderen Ländern unterhalten, kenne ich niemanden, der sagt, die Pflege generell die in Deutschland wäre schlecht, sondern wir haben dann eher immer unterschiedliche Ausbildungsmodalitäten und die Frage, wer glaubt, was wie zu können. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass manche Pflegerinnen und Pfleger in anderen Ländern Dinge wesentlich besser können. Es ist nur vom Curriculum anders organisiert und da ist man viel stärker auch vor dem Kontext Learning on the Job dabei, dass man eben sagt, in dem Wissen, man kann nicht alles immer gleich sofort wissen, auch viel konkreter die Leute noch nachschult im Job.
Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen Frau Fischer, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Wenske, sehr geehrte Frau Tamme, herzlichen Dank erstmal für Ihr außerordentliches Engagement, auch für diese Petition und den wirklich wertvollen Einblick, den Sie uns heute auch in die pädiatrische Pflegepraxis geben. Als Sprecherin für Pflegepolitik der Grünen Bundestagsfraktion liegt mir und auch uns die Qualität der Versorgung der Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen. Genauso wie Ihnen. Uns liegt am Herzen die verlässliche Pflegekompetenz durch strukturierte Fachweiterbildungen aus unserer Sicht und auch akademische Spezialisierungen. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch wichtig, was die Begleitforschung ergeben hat. Wir haben jetzt schon viel über Zahlen geredet und sehen ja, dass 99% der Auszubildenden den generalistischen Abschluss wählen. Und vielleicht auch da noch mal darauf einzugehen auf Ihre Sicht. Wir fragen uns, ob das nicht auch eine Art Auslaufmodell an der Stelle ist, das durch die Entscheidung der Auszubildenden selbst hildenfällig geworden ist, das Wahlrecht in dem Zusammenhang. Und jetzt wurde gerade noch mal der internationale Vergleich angesprochen. Wenn wir auf die Pflegenden und die Auszubildenden blicken, der generalistische Abschluss ist ja EU-weit automatisch anerkannt, die Sonderabschlüsse eben nicht. Und warum sollten wir aus Ihrer Sicht jungen Menschen diese Steine vielleicht auch in den Weg legen, falls sie sich später international orientieren wollen? Und an Staatssekretär Herrn Sorge noch mal die Frage, auch mit diesem Blick, inwiefern konterkariert die Berufsausbildung der Sonderabschlüsse das Ziel der Bundesregierung, die Pflegeberufe EU-weit anschlussfähig zu machen, wenn die Abschlüsse eben nicht automatisch im Ausland anerkannt werden? Und wir wollen Sie vielleicht aber auch sicherstellen, dass eben die starken Kompetenzen und die wirklich wichtigen Fachweiterbildungen und Spezialisierungen auch in diesem Kontext, wie wir ihn jetzt haben, ohne Wahlrecht sichergestellt sind. Vielleicht können Sie da noch mal deutlicher drauf eingehen.
Vielen herzlichen Dank. Zunächst hat das Wort Frau Tamme, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Sie sprechen da zwei sehr relevante Themen an. Zum einen in Bezug auf das Pflegepanel, die Begleitforschung. Dazu habe ich aus dem Monitoring zur Umsetzung der Pflegeausbildung 2024 mal einen Auszug mitgebracht, den ich an der Stelle gerne zitieren würde, wo ganz klar wird, dass da die Kinderkrankenpflege auch peu à peu ausgeschlichen wird. Ich zitiere, in Welle 1 des BIP-Pflegepanels wurde aufwendig erfasst, wie viele Auszubildenden in den Einrichtungen und Schulen jeweils wahlberechtigt waren. Die Abfrage war jedoch äußerst komplex und herausfordernd. Daher wurde diese Art der Abfrage in Welle 2 aufgegeben. Das ist doch ein absolutes Unding aus meiner Sicht. Und dann der zweite Punkt ist, Sie haben es angesprochen, die Anerkennung im Ausland. Ein großes Problem in Bezug auf Gesundheits- und Kinderkrankenpflege nach Pflegeberufegesetz ist, dass häufig suggeriert wird, auch schon in der Anwerbung der Bewerber, dass keine internationale Mobilität gegeben ist. Und das ist schlichtweg falsch. Es erfolgt auch mit Antragstellung und einer Gleichwertigkeitsprüfung quasi eine Anerkennung. Und das in den verschiedensten Ländern, in einigen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, herrscht ein massiver Personalnotstand in der Kinder- und Jugendmedizin. Also Kinderkrankenpflegekräfte aus Deutschland sind dort aufgrund ihrer Spezialisierung hoch angesehen und gefragt. Ja, die bekommen dort mitunter schon mit Beginn des Anerkennungsverfahrens eine sehr, sehr gute Vergütung und werden da angelockt quasi aus den benachbarten Bundesländern. Anerkennungsverfahren, und das möchte ich noch mal betonen, sind und bleiben Einzelfallentscheidungen. Entscheidend sind da Mindeststundenzahlen, Kompetenzprofile und Qualifikationsniveaus. Dort geht es nicht um die Entscheidung, hat er eine generalistische Ausbildung oder eine spezialisierte Ausbildung abgeschlossen. Eine grundsätzliche Herausforderung, ich glaube, das schaffen wir noch in den verbleibenden Sekunden, ist die Tatsache, dass wir eine ganz andere Ausbildungsstruktur haben in Deutschland. In ganz vielen anderen Ländern ist Pflege ein Studium. Von daher wird es auch für Generalisten, muss man ganz klar an der Stelle so sagen, eine Herausforderung mit der Anerkennung. Und abschließend, ich möchte die Zeit gar nicht so sehr überziehen, möchte ich aber noch anmerken, entscheidend sollte aus unserer Sicht aber auch nicht die internationale Mobilität sein, sondern vor allem mal, ob die Ausbildung den realen Versorgungsbedarf abdeckt. Und das tut sie nicht.
Vielen herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, vielen Dank. Frau Tammer hat jetzt mir eine ganze Menge Dinge angesprochen. Mir juckt es ein bisschen in den Fingern. In zwei Minuten darauf zu antworten, wird aber schwierig. Also ich will noch mal sagen, also hinsichtlich der Qualifikationen, auch der Qualität, da dürfen wir uns in Deutschland auch nicht unter den Scheffel stellen, weil da wird immer suggeriert, im Ausland würden die alle studieren und das sei per se besser, weil es ein Studium sei. Die Ausbildung und die Inhalte und auch vom Umfang, wie wir das in Deutschland machen, die sind schon sehr, sehr gut. Also auch im Vergleich, was dann im Ausland unter Studium in Anführungsstrichen verstanden wird. Das ist der erste Punkt. Und bei der Frage der Spezialisierung haben wir damals ja auch, als es um das Thema ging in der vorletzten Legislatur, war genau die Frage, also soll es für alle generalistisch gleich sein oder soll auch dann, das war, gebe ich offen zu, auch ein gewisser Kompromiss, eine Möglichkeit geben, dass man sich eben zusätzlich spezialisiert, also zwei Jahre und dann das eine Jahr der konkreten Spezialisierung. Was wir momentan anhand der Zahlen tatsächlich sehen, ist eben, dass von den Gesamtabsolventinnen und Absolventen gerade mal 0,8% sich explizit dafür entscheiden, quasi nochmal zusätzlich eine Qualifikation im Kinderkrankenpflegebereich zu machen. Und das, was Sie ansprachen, auch, dass natürlich im Ausland gerade hochspezialisierte Kinderkrankenpflegerinnen und Pfleger gesucht sind, das liegt einerseits daran, dass die Qualität sehr, sehr gut ist. Und andererseits wir natürlich auch schauen, wie ermöglichen wir denjenigen, die auch flexibel sein wollen, im Nachgang in vielen Bereichen tätig zu sein. Und natürlich hat man als Arbeitgeber dann immer schon den oder die super ausgebildete Fachkraft, die dann möglichst auch diese Spezialisierung und die Sub-Sub-Spezialisierung hat. Aber Idee damals war auch tatsächlich, vielen jungen Menschen gerade zu ermöglichen, einerseits im internationalen Kontext tätig werden zu können und dann gegebenenfalls auch entweder vor Ort zusätzlich sich zu spezialisieren oder im Idealfall, wenn man das schon weiß, also ich hätte es, glaube ich, damals nicht gewusst, in dem Alter, wo man doch noch relativ jung ist. Aber wenn man es dann schon weiß, zu sagen, ja, ich möchte jetzt schon vorab diese Spezialisierung zu machen. Also es ist manchmal ein bisschen wie eine Quadratur des Kreises, das gebe ich offen zu.
Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion Die Linke Herr Pellmann, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Petentin. Die Zahl der Mitzeichnungen zeigt ja, dass es ein Thema ist, nachdem das eingeführt worden und jetzt sozusagen zurückgedreht werden soll beziehungsweise wieder anders gestaltet werden soll, dass es einen großen Bedarf beziehungsweise einen großen Nachfragebedarf gibt und viele Fragen offen sind. Und ich will gleich ganz transparent machen, wir wissen als Fraktion noch nicht abschließend, wie wir uns dann auch, aber wir machen es ja heute nur in dem Anhörungsverfahren, wie wir uns dann auch verhalten werden. Ich habe zunächst eine erste Frage an die Petentin. Zur Zahl der Unterstützungsunterschriften hatte ich ja schon was gesagt. Das wirkte nicht nur, sondern es war ein großer Erfolg. Das erreichen wenige Petentinnen und Petenten, diese große Zahl. Und dort gab es eine Stellungnahme des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe, des DBFK, der darauf reagiert hatte. Und vielleicht habe ich es falsch verstanden, vielleicht können Sie das auch korrigieren, der vehement für die Beibehaltung der Generalistik sich eingesetzt hatte und mit einem Halbsatz in deren Stellungnahme klar wurde, dass Sie die Generalistik de facto abschaffen wollen mit dieser Petition. Vielleicht können Sie zu dem Hinweis oder dem Argument, dass Sie das wollen, also die Generalistik gänzlich abzuschaffen, noch mal Stellung nehmen, wie das einzuordnen ist und wie Sie das einschätzen. Und an Herrn Sorge habe ich die Frage in dem Bericht, der dem Bundestag ja vorliegt, und Sie haben es ja vorhin auch gesagt, sagen Sie einerseits, dass das Wahlrecht abzuschaffen sei. Andererseits scheint aber auch die Kritik, die die Petentin mit ihrer Petition an uns herangetragen hat, ja doch auf offene Ohren zu stoßen oder sie diese zu teilen. Sie schreiben nämlich weiter für die Pädiatrie, ein ungedeckter Bedarf an spezialisierten Fachkräften vorgetragen wird. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage, wenn es nicht die ist, die die Petentin in den Raum stellt?
Vielen herzlichen Dank. Ich konnte erkennen, dass Frau Tammer auf die Frage antworten möchte. Bitte sehr.
Wahnsinnig gern. Herzlichen Dank. Also wir haben ja eingangs schon skizziert, wir sind auf gar keinen Fall Gegner der Generalistik. Aber, und das ist Fakt, egal mit wem man diskutiert, in welcher Runde, am Ende kommt jeder zum Schluss, die Generalistik ist nicht ausgereift, da muss nachgebessert werden. Und das ist in Ordnung so, das darf auch so sein. Die Generalistik, die wurde 2020 so da auf den Markt geschmissen während der Corona-Pandemie. Irgendwie hatte man das Gefühl, da wird so ein Konstrukt da auf den Markt gebracht. Das ist noch gar nicht richtig fertig. Spezialisierung war eher so eine Kompromisslösung für die Kinderkrankenpflege. Also wir
wir wollen das ganze Ding nicht abschaffen, so wie das da suggeriert wird in dem Bericht vom DBFK. Das ist völliger Blödsinn. Was wir aber wollen, ist, dass die Versorgung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege gesichert wird. Und das wird sie aktuell nicht. Wir haben ein ganz massives Problem, auf das wir schon jetzt seit mittlerweile 5 Jahren zusteuern. Die Berufsverbände, der BEKD, auch GKIND, seit Jahren reden wir darüber, was für Konsequenzen diese Generalistik für die Kinderkrankenpflege mit sich bringt. Und das tritt jetzt peu à peu ein. Und wenn Sie mal einen Blick in die Zukunft werfen wollen, blicken Sie gerne mal auf die Schweiz. Die haben das schon erkannt. Die haben schon seit einer ganzen Weile ein bisschen in einer anderen Art eine generalistische Pflegeausbildung. Und die haben massive Versorgungsengpässe in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Und die fordern jetzt eigentlich schon 2019 haben die Rückkehr zur eigenständigen Ausbildung gefordert. Soweit würde ich an der Stelle nicht gehen. Aber nochmal, man kann kein Wahlrecht abschaffen, wenn es keine konkreten Alternativvorschläge gibt. Und die gibt es nicht.
Vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, bitte.
Also wie komplex die Diskussion ist, sieht man ja auch daran, dass jetzt auch von den jeweiligen Fraktionen, Herr Fellmann hat es ja auch gerade eben angesprochen, Sie haben ja selbst gesagt, Sie wissen noch nicht, wie Sie sich entscheiden werden. Und ich will jetzt nicht wie der Opa klingen, der immer sagt, naja, die Diskussion hatten wir damals auch schon, aber es war in der vorletzten Legislatur genau die Diskussion, weil es gab diejenigen, die gesagt haben, na, wir müssen doch für alle alles halbwegs gleich machen, damit zur Beendigung der Ausbildung dann jeder in die Bereiche gehen kann, die im Zweifel dann vielleicht auch ad hoc gewählt für ihn interessant sein könnten. Dann gab es diejenigen, ich gebe zu, ich fand das auch immer nachvollziehbar, die gesagt haben, das sind so spezielle Felder, da kann man nicht sagen, wir bilden alle gleich aus und dann schauen wir mal, sondern da war genau das Thema Kinderkrankenpflege eben auch einer der Punkte, wo gesagt worden ist, da muss man genauer hinschauen.
Herr Sauge, darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich bitte darum, keine Ton- und Bildaufzeichnungen zu machen, weil ich das vorhin schon auf der anderen Seite gesehen habe. Bitte noch mal ausdrücklich, es sind Ton- und Bildaufnahmen nicht gestattet. Vielen herzlichen Dank. Bitte sehr, Herr Staatssekretär.
Und dann hatten wir natürlich auch immer die Frage, wie kann man einen Kompromiss hinbekommen? Und der Kompromiss sah dann eben der Gestalt aus, dass man gesagt hat, Generalistik ja, aber mit der Möglichkeit der Spezialisierung. Also nach 2 Jahren dann ist es 1 Jahr in der Spezialisierung. Dass viele andere Länder, die andere Ausbildungsmodalitäten haben, genau wie wir jetzt die Probleme bekommen, Fachkräftemangel, anderes Verständnis auch von der Frage, wie man beruflich tätig ist, auch wie stark man beruflich tätig ist, das sehen wir genauso wie die anderen Länder auch. Und insofern ist eben jetzt genau die Diskussion ja auch im Rahmen dieses Berichtes aufgeworfen worden. Und der Bericht sagt ja explizit auch nochmal, dass man sich dem Thema noch stärker dergestalt annehmen soll, dass man eine öffentliche Anhörung macht, also mit Pflegewissenschaftlern, Versorgungsforschung, die betroffenen Ministerien. Deshalb würde ich jetzt ungern hier vorgreifen wollen, aber hielte das für einen guten Vorschlag, um dann evidenzbasiert zu sagen, ja, da gibt es ein Problem, gerade im Bereich der Kinderkrankenpflege. Und wenn ja, was für Vorschläge könnten zielführend sein? Also das sollten wir uns schon offen halten, diese Möglichkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir kommen nun zur zweiten Fragerunde und die wird eröffnet wieder von der Unionsfraktion. Frau Borchert, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe diesmal keine Fragen an die Petenten. Sie konnten mir bisher wirklich sehr schlüssig sagen, was Ihr Anliegen und Ihr Begehren ist. Aber dahingehend habe ich eben eine Frage ans BMG. An welchen fachlichen Maßstäben sollte sich aus Sicht des BMGs die weitere gesetzgeberische Entscheidung orientieren, damit sowohl die Stärken der Generalistik als auch besondere Versorgungsbedarfe, insbesondere in der Pädiatrie, angemessen berücksichtigt werden? Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Also da könnte ich jetzt ganz kurz sagen, im Rahmen der Evidenz. Also wir brauchen natürlich dann evidenzbasiert von Pflegewissenschaftlern, von Versorgungsforschung ganz konkret die Hinweise, auch fachliche Hinweise, was man gegebenenfalls als Maßstab nehmen kann. Und ich will das auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass Ministerien im vollkommen freien Raum agieren, dass wir sagen, wir stehen früh auf und dann fällt uns irgendwas ein und das machen wir jetzt mal, sondern wir sprechen ja genau wie heute auch mit den Betroffenen, wir besprechen das mit Expertinnen, mit Sachverständigen. Sie kennen die Prozedere, da gibt es relativ lange Verfahren auch im Vorfeld mit den parlamentarischen Kolleginnen und Kollegen, mit dem, ich hätte beinahe gesagt, mit dem praktischen Raum, also diejenigen, die tatsächlich ganz vorn stehen, mit allen sprechen wir, ja. Und es liegt in der Natur der Sache, dass natürlich aufgrund der Vielzahl der Ideen an einigen Stellen auch sehr unterschiedliche Ideen eine Rolle spielen. Und deshalb spielt ganz zum Schluss dann das Thema Evidenz die entscheidende Rolle. Also was ist sinnvoll, was ist wissenschaftlich determiniert? Und das werden wir auch hier so beibehalten.
Herzlichen Dank. Jetzt hat das Wort Frau Hess für die AfD-Fraktion. Bitte sehr.
Herzlichen Dank. Ich möchte noch einmal kurz auf die Komplexität der Ausbildung eingehen. Und zwar kritisieren Sie ja in Ihrer Petition, dass für die pädiatrische Versorgung nur etwa 60 bis 120 Stunden Pflichtanteil vorgesehen sein. Welche fachliche Kompetenzen, welche Kompetenzen genau können aus Ihrer Sicht in diesem Umfang gerade nicht verlässlich vermittelt werden, die für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen unverzichtbar sind? Und gern noch mal an das Bundesministerium. Sie schreiben ja in der Beurteilung, dass die gesonderten Abschlüsse die vorhandenen Spezialisierungserwartungen nicht wirklich abbilden, weil die Ausrichtung auf Kinder und Jugendliche eben nur im dritten Ausbildungsjahr erfolgt und spezialisierte Kompetenzen eher über Fortbildung, Weiterbildung oder Studium vermittelt werden. Heißt das aber nicht im Ergebnis, dass der jetzige pädiatrische Sonderabschluss aus Ihrer Sicht fachlich nicht tief genug greift? Und wäre das eben nicht genau ein Argument für die Rückkehr zur eigenständigen Ausbildung? Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank. Zunächst hat das Wort Frau Wenske, bitte.
Ja, vielen Dank. Sie haben gerade beschrieben, der Weg der Ausbildung ohne Vertiefung Pädiatrie, ohne den gesonderten Berufsabschluss, sondern ich nenne es jetzt einfach mal den reinen Generalisten, der mit 120 Stunden, sagen wir mal, praktische Ausbildung im Bereich der Pädiatrie im Anschluss in pädiatrischen Abteilungen arbeiten darf. Diese 120 Stunden sind nicht mal so geregelt, dass sie in einem Krankenhaus, in einem medizinischen Setting stattfinden müssen, sondern es kann theoretisch ein heilpädagogischer Kindergarten sein. Ich glaube, es liegt auf der Hand, welche Kompetenzen nicht vermittelt werden. Die Auszubildenden haben in der Regel keine wirklich kranken Kinder gesehen. Die Einschätzung, wie Vitalparameter einzuordnen sind, dass die Kommunikation mit kranken Kindern, mit den Eltern von kranken Kindern, den Bezugspersonen, all diese Aspekte werden nicht berücksichtigt. Ich kenne Auszubildende, die in ihren 120 Stunden auf einer Wochenbettstation eingesetzt worden sind. Jede frisch entbundene Mutter gibt ihr Baby nicht, wenn es nicht sein muss, aus der Hand. Die Auszubildenden haben Schränke aufgefüllt. So jemand kann im Anschluss, er kann es einfach nicht, er kann es nicht können und wird vielleicht auf einen Wunsch, in dem Bereich der Pädiatrie arbeiten zu wollen, ins kalte Wasser geschmissen. Die Abteilungen haben unglaublich viel Arbeitsaufwand, diese Person aufzufangen und zu qualifizieren. Wir reden nicht von hochspezialisierter Versorgung, wir reden von einer normalen, allgemeinen pädiatrischen Kinderstation. Und selbst da gibt es massivste Probleme, ja, die Grundkenntnisse der Kinderkrankenpflege anzubringen, Vitalparameter, Patienteneinschätzung, Kommunikation, Empathie, weil diese ganzen Aspekte nicht einmal praktisch geübt werden konnten, im schlimmsten Fall. Und dieser schlimmste Fall ist leider sicherlich aufgrund von häufig auch fehlenden Ausbildungskapazitäten häufig vorhanden.
Vielen herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, vielen Dank. Also das Kernproblem ist ja tatsächlich immer, wie gut oder wie schlecht ein jeweiliger Abschluss ist, sondern was letztendlich oder ob die Auszubildenden genügend Möglichkeiten hatten, die entsprechenden Kenntnisse, die Expertise zu bekommen. Und deshalb habe ich mir auch nochmal angeschaut, wie es vorher gewesen ist und wie es jetzt ist. Also rein von der Stundenzahl ist der Unterschied nicht so wirklich groß. Also ich habe mal geschaut, früher waren es in beiden Fällen 2500 Stunden Ausbildung. Und dann hatten wir nach dem alten Krankenpflegegesetz mindestens 700 und maximal 1400 Stunden in einer Einrichtung und Ausrichtung auf die pädiatrische Versorgung. Im Rahmen der generalistischen Ausbildung ist das ein bisschen weniger, also 80 Stunden weniger. Aber wir reden immer noch von 620 Stunden bis maximal 1400 Stunden. Also ist jetzt nicht rein von der Zeit, Komponente, dass es einen erheblichen Unterschied gibt. Aber ich gebe zu, dass sowohl damals als auch jetzt das Thema, was konkret im Rahmen der pädiatrischen Ausbildung dann gemacht wird, eben eher so diese 120 Pflichtstunden sind und ob in diesen 120 Pflichtstunden mehr oder weniger allgemeinere pädiatrische Dinge gemacht werden, aber ob man dann ganz konkret das, was eben mit einer hohen Relevanz auch im praktischen Berufsalltag auftreten kann, das ist schon sehr unterschiedlich, auch wie das vor Ort dann in den jeweiligen Ausbildungsinstitutionen gehandhabt wird. Und insofern haben wir auch gerade vor dem Hintergrund gesagt, wir wollen auch Alternativen schaffen, also im Pflegeberufegesetz, wozu Skills Labs und solche Dinge auch gehören, wo man das teilweise auch zusätzlich noch trainieren kann. Aber es soll natürlich ein Ausnahmefall sein und grundsätzlich die Ausbildung wie bisher auch in dem Bereich durchaus sehr gut ermöglichen.
Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort für die SPD Frau Dilcher, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn wir bei diesem grundsätzlichen Modell der Generalisierung bleiben, mit oder ohne Wahlrecht, was braucht es ganz konkret zum jetzigen Zeitpunkt, damit wir die Versorgung von Kindern und Jugendlichen so sicherstellen, wie das vor der Einführung der Generalistik war? Das würde mich interessieren. Und Herr Staatssekretär, wenn wir evaluieren, dann beruht das oft auf Statistiken, also auf Zahlen, die wir uns angucken. Sie haben gesagt, Sie bleiben mit allen im Gespräch bei solchen Entscheidungen. Legen Sie da einen besonderen Schwerpunkt, auch gerade sich die anzuhören, die in dem Bereich tätig sind, das heißt die Kinder- und Gesundheitskrankenpfleger, oder haben da auch die allgemeinen Pflegewissenschaftler etc. pp. Auch noch einen gravierenden Einfluss? Wie ist da die Gewichtung bei der Anhörung?
Herzlichen Dank. Zunächst Frau Tamme, bitte.
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir in dem Pflegeberufegesetz jetzt drei Ausbildungen zusammengefasst haben müsste, wenn man das Ganze als eins betrachtet und nochmal in Anführungsstrichen reformieren möchte, diese drei Ausbildungen auch gleichstellen, sowohl im theoretischen als auch im praktischen Bereich. Wenn das nicht gelingt, bräuchte man auf alle Fälle eine Art Anschlussqualifizierung, die erstmal total pragmatisch klingt und ja auch überall propagiert wird innerhalb der Generalistik, dass das ja ganz toll ist hinterher, machen wir einfach Anschlussqualifizierung und alle können in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege arbeiten. Das klingt toll, ist aber aus mehreren Gründen total kritisch. Zum einen wird dort in erster Linie mal die Verantwortung verschoben. Die Pflegeausbildung soll im Prinzip dazu befähigen, dass am Ende dieser drei Jahre die Person auch wirklich einsatzfähig ist. Und keine Frage, jede Klinik hat eigene Konzepte, man benötigt ein Einarbeitungskonzept, das ist alles klar. Aber zum aktuellen Stand kann ich aus den Erfahrungsberichten der Kliniken berichten, eigentlich bräuchten die Auszubildenden noch mal eine grundständige Ausbildung. Da fehlt es an den grundsätzlichen Fragen, die nicht beantwortet werden könnten. Das ist ein großes Problem. Zum anderen würde durch diese Anschlussqualifizierung auch die Attraktivität des Berufs geschmälert werden und des Arbeitsfeldes. Weil wenn Sie sich die Generation Z und folgende mal anschauen, die wollen eigentlich möglichst schnell in den Beruf einsteigen. Die haben gar kein Interesse daran, noch mal ein Jahr Anschlussqualifizierung dran zu hängen. Und wenn Sie, und die Pädiatrie ist sehr, sehr spezialisiert innerhalb der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Wenn Sie dann noch vielleicht zusätzlich auf einer Neonatologie arbeiten wollen, dann brauchen Sie dort noch mal eine Fachweiterbildung. Summieren Sie das mal auf, da sind Sie bei roundabout 7 Jahren, die Sie alleine mit Ausbildung beschäftigt sind. Bei ungefähr 10 Jahren Verweildauer im Beruf ist das doch völlig unverhältnismäßig. Das darf aus unserer Sicht eigentlich nicht stattfinden.
Das ist durchschnittliche
Verweildauer. Zeit ist um.
Vielen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich bin ja gefragt worden, wie die Anhörung dann konkret aussehen könnte, also Stichwort Gewichtung. Und es ist natürlich so, dass wir mit allen relevanten Akteuren sprechen. Ich kann verstehen, dass bei vielen Gesetzesvorhaben und auch bei vielen Themen, das ist ja jetzt keine Ausnahme, auch bei dem Thema nicht, viele Akteure für sich in Anspruch nehmen, sie seien die Einzigen, die eigentlich genau Bescheid wüssten, was man da wie machen müsste. Ich sage es mal ein bisschen überspitzt, aber deshalb sprechen wir eben gerade mit allen Akteuren und legen da auch einen sehr großen Schwerpunkt auf diejenigen, die zum Schluss vor Ort direkt davon betroffen sind. Und das hat einerseits den Vorteil, dass man natürlich praktischen Einfluss Einblick zusätzlich bekommt. Aber darüber hinaus würde ich jetzt auch den Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der Pflegewissenschaften unterwegs sind, also auch Wissenschaftlern oder auch den Verbänden und den Verbandsfunktionären, die ja aus dem Bereich explizit auch in den Verbänden dahingesetzt worden oder gewählt worden sind, absprechen, dass sie nicht wüssten, worüber sie reden. Also insofern ist das eine Mischung wirklich aus allem und hilft in der Akzeptanz bei der dann getroffenen Entscheidung auch, wenn man jetzt nicht einzelne Akteure immer diskreditiert und sagt, na, die hätten ja gar keine Ahnung, weil sie nicht jeden Tag in Anführungsstrichen am Bett stehen. Also so absolut würde ich das nicht formulieren.
Vielen herzlichen Dank. Als nächstes hat das Wort für Bündnis 90 Die Grüne Frau Fischer, bitte.
Ja, vielen Dank. Sie sprechen gerade die Pflegeverbände an. Die betonen ja die Stärkung des Berufs durch ein gemeinsames Berufsbild an der Stelle sehr, sehr stark. Aber Herr Staatssekretär, ich habe noch eine Frage auch Richtung der Ausgestaltung, Qualität und Zukunftsfähigkeit. Wenn nur eben ein minimaler Prozentsatz die Spezialisierung wählt, besteht dann nicht auch eben die Gefahr, dass die Qualität dieser Nischenausbildungsgänge dann auch sinkt, weil eben spezialisierte Klassenverbände kaum noch zustande kommen? Vielleicht können Sie damit verbunden noch mal darauf eingehen. Und auch die Frage Richtung Organisation, Verwaltungsaufwand der Pflegeschulen. Es gibt ja auch Pflegeschulen, die berichten von dem enormen organisatorischen Mehraufwand für die wenigen SchülerInnen, die das Wahlrecht eben nutzen. Und damit verbunden ist ja die Frage auch, welche Mittel könnten eventuell auch frei werden durch den Wegfall der doppelten Prüfungs- und Lehrplanstrukturen für die generelle Verbesserung der Praxisanleitung in der Generalistik, mit dem Blick darauf dann auch Spezialisierung, vielleicht auch damit verbunden, akademische Spezialisierung zu stärken und Weiterbildung in der Fachlichkeit zu präzisieren.
Vielen herzlichen Dank. Die Frage geht ausschließlich ans BMG, Frau Fischer. Ne? Ja, bitte sehr, Herr Staatssekretär.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich würde gerade sagen, oder ich würde es nicht als Nische beschreiben, sondern wir müssen ja dann gegebenenfalls auch im Rahmen der dann durchzuführenden Anhörungen mal eruieren, ob das jetzt daran liegt, dass die meisten sagen, ich entscheide mich ganz bewusst für diese generalistische Ausbildung, weil ich danach möglicherweise ein breiteres Anwendungsspektrum habe und mich dann qualifiziere oder spezialisiere in bestimmten Bereichen. Oder liegt es eben, wie es ja teilweise auch artikuliert wird, daran, dass die Möglichkeiten eben schwierig sind, zu sagen, ich will direkt im Bereich Kinderkrankenpflege tätig werden. Und deshalb, ich will jetzt nicht sagen, dass da ist jemand anders dafür verantwortlich, aber dann müssen wir uns eben auch genau anschauen, wie die Ausbildungskapazitäten vor Ort dann organisiert werden. Ob das jetzt daran liegt, dass eben die Kapazitäten nicht in der Form, wie wir es gerne hätten, organisiert werden. Ob es auch daran liegt, dass viele sagen, na, ich mache erst mal die Generalistik, dann schaue ich weiter. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das ist eine Nischenausbildung. Insbesondere Frau Tamme und Frau Fenske haben ja darauf hingewiesen, dass das ja ein Beruf ist, den viele ganz bewusst wählen wollen. Und deshalb sollten wir vielleicht auch nochmal beim Marketing ansetzen und auch nochmal explizit dafür werben, Leute, ihr müsst nicht, wenn ihr das nicht wollt, die generalistische oder den generalistischen Abschluss machen, sondern ihr könnt explizit schwerpunktmäßig im Bereich Kinderkrankenpflege durch 2+1 euch spezialisieren.
Vielen herzlichen Dank. Im Weiteren hat Herr Pellmann für die Fraktion Die Linke das Wort. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank auch für die Beantwortung der bisherigen Fragen. Ich habe eine erste Frage ans Ministerium. Sie hatten ja den Vorschlag, das Wahlrecht abzuschaffen gemacht. Welche weiteren Änderungen in Pflegefachausbildung planen Sie? Und jetzt war ja sowohl bei der Petentin als auch bei den Kolleginnen und Kollegen diese 120-Stunden-Zahl. Gibt es da gegebenenfalls Überlegungen, etwas zu verändern? Und an die Petentin, vielleicht können Sie noch mal mit wenigen Sätzen so Ihr Idealbild, beziehungsweise wo soll es hingehen, welchen konkreten Vorschlag würden Sie machen, wie Ausbildung verändert werden müsste für diesen Bereich?
Vielen herzlichen Dank. Ich würde einfach mit den Petentin anfangen, wenn das in Ordnung ist. Frau Wenske, bitte sehr.
Also grundsätzlich muss man sagen, wir haben in der aktuellen Gesetzgebung die Kinderkrankenpflege ja festgeschrieben. Wir haben eine Möglichkeit, pädiatrisch auszubilden. Unser Appell ist, dass das auch genutzt wird. Wir haben ganz, ganz viele Pflegeschulen, die diese Spezialisierung, die den gesonderten Abschluss nicht gleichwertig anbieten. Wenn Sie sich vorstellen, Generation Z, die jungen Menschen, die jetzt in der Ausbildung sitzen, wenn man denen sagt, in der Hälfte der Ausbildung so, Sie haben jetzt die Wahl zwischen der generalistischen Ausbildung mit Vertiefungsschwerpunkt Pädiatrie oder dem spezialisierten Abschluss Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Für den spezialisierten Abschluss kriegt ihr einen Ordner mit Lehrunterlagen und Lernzeit. Oder wir organisieren euch einen theoretischen Ausbildungsplatz in einer Schule 100 Kilometer entfernt. Dann ist das keine Wahl, dann ist das eine Zumutung. Und dass dann Auszubildende sagen, das möchte ich nicht, ich gehe dann den Vertieferweg, kann ich total nachvollziehen. Das heißt, für uns ist es absolut relevant, dass die Umsetzung der Gesetzgebung, so wie sie vorgesehen ist, auch wirklich umgesetzt wird. Die 0,8%, die Sie eben erwähnt haben, sind die Personen, die letztendlich den spezialisierten Abschluss gewählt haben. Und ich kann berichten, dass Schulen, die ein wirkliches Wahlrecht ermöglichen, ganz, ganz andere Zahlen vorlegen. Und in der Evaluation wären wir wahrscheinlich deutlich über den 50% gelandet. Aber wenn Schulen, die halt solch eine Option bieten, mitgezählt werden, dann sind wir leider bei den Zahlen, bei denen wir jetzt angekommen sind. Und das ist ein verzerrtes Bild, wo die Pädiatrie nicht adäquat dargestellt wird. Heißt für uns eine Umsetzung des Pflegeberufegesetzes, so wie es angedacht ist, mit Kontrolle der Schulen, dass das auch wirklich in die Realität gebracht wird, wäre ein erster riesengroßer, wichtiger Schritt.
Vielen herzlichen Dank. Herr Staatssekretär, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich will noch mal ganz deutlich klarstellen, wir haben als BMG nicht das Wahlrecht in Frage gestellt. Wir haben lediglich darauf hingewiesen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Und ich hatte es ja in einer vorhergehenden Frage schon gesagt, dass wir natürlich jetzt auch, wenn diese Anhörung in der Form, wie ich es vorgeschlagen habe, kommen sollte, dass wir uns mal genauer anschauen, woran liegt das, dass eben absolut 0,8% in vielen anderen Konstellationen eher höhere Quoten, wie die zustande kommen. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, teilweise hört man das ja durchaus, dann muss man auch den Ländern noch mal oder mit den Ländern noch mal sprechen, die ja für die Konkretisierung der Ausbildung zuständig sind, dass eben die entsprechenden Angebote so vorgehalten werden, dass diejenigen, die unschlüssig sind oder sich entscheiden wollen, auch tatsächlich Optionen haben. Und dann wird man sich auch bei den Zahlen, andere Zahlen möglicherweise sehen.
Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind am Ende der zweiten Fragerunde, weswegen ich die Befragung zur Petition hier heute beende. Ich danke Ihnen, Frau Wenzke und Frau Tamme, für Ihr Kommen und auch für Ihr Engagement. Es war auch also wirklich fachlich sehr, sehr hervorragend vorbereitet. Kompliment auch meinerseits und auch Ihnen, Herr Staatssekretär, und auch den Vertreterinnen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen und die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Ich schließe damit die Sitzung und wünsche Ihnen allen einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank.